erste Platte, langhaarige Hippies.
Welche Nein? Platte jetzt?
Ein Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
Da war ich ja nicht dabei.
Da warst du nicht dabei.
Ja, das war tatsächlich
davor weg und danach wieder.
Das war tatsächlich in so einer Kommune auf dem Land, im Grünen, und war schon ein bisschen so hippie-mäßig noch. Kann man schon sagen. Also das Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
Und genau das hat mir ja nicht gefallen.
Ja, ja, und es war ja so eine richtige Noise-Rock-Platte noch, was eigentlich auch damals ungewöhnlich war.
Ja, klar. Das war schon sehr experimentell und neu. Die Absicht neu war ja da schon da, also wirklich was anderes zu machen. Ja. Und dann auch schon mit Editieren rumgearbeitet, also Musik mit Edit-Style auch schon kreiert sozusagen. Das war schon neu auch.
Man muss aber sagen, das war zwar das erste Tondokument, aber DAF gab es ja schon vorher.
Ja.
DAF ist ja so entstanden, dass Robert und ich uns getroffen haben im Rattingerhof. Und in einer verrückten Nacht haben wir im Prinzip das ganze DAF-Konzept schon kreiert. Am nächsten Tag waren wir dann im Proberaum vom Rattingerhof. Da gab es unten einen Keller, da gab es ein Pappschlagzeug, ein ganz schlechtes Schlagzeug. Und dann hat Robert getrommelt und ich habe das Xylophon gespielt. Da haben wir gedacht, super, wir machen eine Band. Und dann haben wir uns Mitmusiker gesucht und dann haben wir in dieser Kommune da geprobt und so. Und mir hat das dann nicht gefallen. Ich bin, weil mir war es zu hippie-mäßig und auch zu langhaarig. Und damals waren die Fronten auch ganz, ganz klar. Ja? So, wir Punks haben eigentlich, es waren ja, außer ich, waren ja keine echten Punks dabei. Ja? Das waren ja, die kamen ja aus anderen, aus Jazzrock-Kreisen, aus anderen Kreisen. Und deswegen bin ich dann kurzfristig ausgestiegen, bis das Konzept dann Gott sei Dank korrigiert aber wurde.
Was wurde denn zuerst? Wurde zuerst das Konzept korrigiert oder kam zuerst die Entscheidung, wir gehen nach London? Also wir wagen diesen Schritt.
Ja, das war ja viel das später.
Das mit der Hippie-Kommune war wirklich auch so ein bisschen so ein Umweg. Mhm. Wie der Gabi gerade erzählt hat, dass wir zwar zusammen DAF gegründet haben, ja, aber wir waren in dem Moment, war so viel Austausch. Zum Beispiel, wir waren auch immer im Rattinger Hof damals, in dieser Punk-Kneipe in Düsseldorf. Und da hat ja jedoch jeder irgendwie so jeden gesucht und da hat es auch fast täglich neue Formationen gegeben an Gruppen und haben halt noch rumprobiert. Und wie gesagt, wir sind halt, ich bin zufällig über Ad Attack damals, das war so eine Künstleragentur und so ein kleines Label, ja, bin ich dann irgendwie so auf Musiker gestoßen, die dann gesagt haben, ja, die hätten einen tollen Proberaum. Also es war irgendwie so einfach so eins ins andere, mal das probieren und das. Und deshalb war das das. Aber es war eigentlich im Grunde genommen ein Umweg. Weil den haben wir auch wieder beendet. Also das war es noch nicht, sozusagen.
Das war wirklich eine Zeit des Ausprobierens. Rattingerhof, da gab es 30 Akteure und 100 Zuschauer. Und diese 30 Akteure hatten wirklich jeden Tag eine neue Formation. Ja? Da gab es auf der einen Seite die Punks, ja. Auf der anderen Seite die Leute von der Kunstakademie, also die Beuys-Schüler. Und irgendwann mal kamen dann auch Leute aus Graz und so Robert und die Minus Delta T und diese ganzen Leute, Aktionskünstler, die wieder etwas Neues reingebracht hat. Und das war wirklich ein Experimentierraum und auch ein Raum der absoluten Toleranz. Also das wurde nie formuliert, weil das auch gar nicht nötig war, weil das nämlich wirklich tolerant war, wo unabhängig von Alter, sozialen Status, Haarfarbe, Geschlecht, haben alle miteinander gespielt.
Und auch unabhängig davon, aus welcher Musikrichtung
sie kamen. Genau. Auch unabhängig aus welcher Musikrichtung. Aber als ich dann mit Robert zusammenkam in dieser Nacht, wir haben uns das so beäugt und haben uns irgendwann mal angesprochen, da haben wir gesagt, wir müssen was Tolles machen und so. Und ich fand das schon gut, weil das Robert ein richtiger, dass er richtig Schlagzeug spielen konnte. Weil wir Punks konnten ja kaum, ja, wir konnten ja nichts quasi. So, und das fand ich schon sehr gut, dass da mal so ein Profi-Appeal reinkam. Das fand ich schon gut. Und dann gab es halt diese Zeit, wo wir gesagt haben, gut, wir waren da nur zu zweit, Schlagzeug, Gesang, haben wir sogar kurz gedacht, sollen wir das so machen einfach, nur Schlagzeug und Gesang. Haben wir gesagt, nee, komm, wir suchen uns noch andere Mitmusiker. Und unter diesen 30 Akteuren gab es eben diese Leute, den Wolfgang Spielmann, den Michael Kemmler, den Kurt Dahlke, die wir mangels Instrumentarium, weil hätten wir damals schon Synthesizer gehabt, Wer weiß, ob wir überhaupt Mittenmusiker gesucht hätten.
Die kamen eine kurze Zeit später erst.
Die kamen erst kurz.
Es hat nicht mehr lange gedauert, aber kurze Zeit später kamen die erst. Trotzdem kamen die direkt ganz frisch aus Tokio. Haben wir auch direkt bestellt. Also da ging es auch wirklich, es ging wie ein Lauffeuer. Jetzt kommen die ersten erschwinglichen Synthesizer auf den Markt. Hat es noch nie gegeben.
Kork
MS-20, genau. Das war der absolute Volkssynthesizer. Hat es noch nie gegeben.
5.000 statt 100.000. Das konnte man sich erst wirklich leisten. Ja. Und wer weiß, hätte es die damals schon gegeben, wer weiß, ob wir da. Aber so in unserer Not, möchte ich fast sagen, und auch aus diesem ganz normalen Spielduktus heraus, haben wir halt Leute genommen, die da auch abgehangen sind.
Genau.
Und da hatten wir
probiert
dann einen,
halt, rumprobiert mit denen und das.
Bass, ja. Einen Gitarristen und einen Keyboarder. Und da haben wir uns zurückgezogen, um halt wirklich etwas Neues zu kreieren. Wir wollten eben nicht Punk machen. Ja? Wir wollten zwar diese, sage ich mal, bestimmte Sachen der Punk-Ideologie nutzen, aber eigentlich wollten wir nicht Punk machen, sondern was Neues. Wir wollten eigentlich eine Musik machen, die in keiner Tradition steht. Genau. Und da haben wir experimentiert. Und dann haben wir so lange experimentiert, bis mir persönlich das zu experimentell wurde. Und ich dann gesagt habe, nein, ich steige aus. Und danach dann mit dieser Kurskorrektur, als ich dann wieder zurückkam, Kurt Dahlke hat die Band verlassen und Chris Lohaas kam dann rein, dann kriegte das zum ersten Mal etwas wirklich Neues.
Und du hast gesagt, dann kamen die Synthesizer aus Japan. Ich meine, wie kommt man auf die Idee? Einfach nur, weil man es gehört hat? Oder hat man dann schon irgendwo die Musik auch gehört? Oder hat man nur gelesen,
Das lag in der Luft. Das waren ganz viele von Cabaret Voltaire in England. Das waren ganz, ganz viele Bands, die sich halt diese Synthes geholt haben.
Okay. Genau, im Ratinger Hof hat auch zum Beispiel einmal Peri Uwu gespielt. Die hatten auch schon Synthi dann auf der Bühne und so. Das haben wir dann und das war halt richtig scharf. So, ja.
Der Haas hatte welche.
Und andere Punkbands zum Beispiel, die waren eher so gitarrenorientiert. Ja. Ja. Das wollten wir zum Beispiel nicht. Ja. Also gitarrenorientierte Musik machen mit klassischen Punkbands oder sowas.
Und das war für uns eine wirkliche Lösung. Also dann die Synthesizer, als wir die dann hatten, dann ging das auch sehr schnell, dass wir gemerkt haben, wir müssen quasi, um das so mal auszudrücken, zum Ursprung zurück und wirklich als Duo, also das wirklich minimalisieren, alle Störgeräusche raus, sage ich mal, sowohl menschliche Störgeräusche wie musikalische Störgeräusche raus, um wirklich etwas wirklich Straightes, Neues, Aufregendes machen.
Und inwiefern war der Schritt dann nach London, wo ich meine, London eine Stadt, wo viel musikalisch passiert ist und auch gerade Anfang der 80er ja viele von diesen kleinen Label groß geworden sind.
Das war ein ganz logischer Schritt. Ich meine, das ist sowas.
Aber schon ein gewagter Schritt, oder?
Ja, also, aber nein, gewagt gewinnt. Und ich denke noch heute, bist du Schauspieler, geh nach Hollywood. Was treibst du dich hier in Berlin rum? Ja, wirklich. Bist du in der Modebranche, geh nach Paris oder Mailand. Was machst du in Osnabrück?
Das verstehe ich auch vollkommen.
Muss man und als Musiker auch. Und damals war London die Hauptstadt der Musik.
So sieht's
nicht
aus.
New York, nicht L.A., da war London die Hauptstadt der Musik.
Aber es ist ja nicht so, dass ihr vorher schon Kontakte hattet.
Nein.
Sondern ihr seid dorthin, habt in Clubs gespielt.
Also with a little help from a little friend. Ja. Da gab es einen Engländer, der lebte in Deutschland.
Und der wollte sowas wie Manager werden.
Genau, der wollte so ein Manager von uns werden. Der wollte uns auf alle Fälle helfen. Und der dachte auch, das wäre cool, wenn wir nach London gehen. Und wir fanden die sofort gut. Also, weil es war aber auch so, dass wir zum Beispiel, wir waren ja schon ein bisschen so, unsere Tapes shoppen bei Plattenfirmen hier und haben gemerkt, hier ging es nicht weiter in Deutschland für uns. Es sah genau so aus, wir hätten vielleicht ein paar Gigs ab und zu mehr machen können. Ja. Plattendeal, null.
Es gab deutschen
Plattenlabels haben gesagt, no.
Okay. Man konnte im Hof spielen, im Rattinger Hof, im SO 36 und in der Markthalle. Das waren die drei Auftrittsmöglichkeiten, die es gab. Aber das ist alles gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist wirklich, dass wenn du etwas willst, dann musst du dahin gehen, wo etwas passiert. Das meine ich wirklich völlig ernst. Also Jungs und Mädchen, wenn ihr was wollt, dann geht dahin, wo es passiert. Wenn ihr Mode macht, dann geht nach Paris oder Mailand. Und wenn ihr Schauspieler werden wollt, dann geht nach Hollywood. Krebselt nicht in der Provinz rum. Man muss das sein, wo die Welt drauf guckt. Nicht da, wo keiner drauf guckt. Mag sich geändert haben, sage ich mal, durch Internet und so, dass es heutzutage die Verortung weniger wichtig ist, als sie früher war. Aber damals war das wirklich sehr wichtig.
Und dann ist trotzdem ein bisschen Glück immer dabei, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, dass Daniel Miller vielleicht gerade genau, zufällig beim
alles Miller immer. Auf und so. Das ist immer eine Mischung aus. Erste Single mit uns und so. Da ging es immer so schrittweise, ging es dann so weiter und wir haben dann auch so ein bisschen schon so Licht am Ende des Tunnels dann gesehen. Es war auch eine Zeit, wo du nicht genau wusstest, ob du es...
Erfolg ist immer eine Mischung aus Talent, Arbeit und Glück.
Ja. Ich meine, es ist ja schon...
Und Durchhaltevermögen.
Letztendlich Arbeit, ist das ja aber auch Glück für ihn. Ich meine, vor euch hat er jetzt, sagen wir mal, Fat Gadget schon am Label gehabt.
Ja.
Die erste LP, DAF.
Ja.
Eine Single, die er selber rausgebracht hat. Also das ist ja schon, also klar, auch ein Händchen, diese Bands zu erkennen, aber gleichzeitig halt auch.
Das war Glück für alle.
Und
es war insgesamt, sag ich mal, es war ja auch Glück für, wenn man auch jetzt mal zurückguckt auf den Ratinger Hof, was da alles daraus hervorgegangen ist, von den Toten Hosen, DAF, die Fehlfarben, aber auch in der Kunst, Markus Oehlen, Albert Oehlen, ja, also die neuen Wilden, ja, also da ist ja, sag ich mal, von diesen 30 Akteuren sind ja die Hälfte richtig berühmt geworden.
So ein Hotspot irgendwie so.
Das glaube ich.
Da in Düsseldorf-Ratingerhof war echt ein Hotspot.
Also ich habe das halt musikalisch, ich war da zu jung, hier mitverfolgt, aber ich habe praktisch, es gab damals so einen Catalog, hieß das, so eine Zeitschrift, wo die ganzen Indie-Label aus England drin waren und die Veröffentlichung mit Artikel und ich fand das sehr spannend. Also ich habe das nur so verfolgt und war da absolut fasziniert von den Geschichten, die dahinter stecken, jetzt mit Daniel Miller oder Ivor Watts Russell als 4AD-Label-Chef und auch so Geschichten mit deutschen Bands wie X-Mal Deutschland, die auch aus Hamburg weg sind und dann in London ihr Glück. Also es gab ja viele Bands, die diesen Schritt gemacht haben, wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass dort das alles passiert. Und wenn ich jetzt da speziell auf euch komme, ein Teil von DAF ist ja auch die Art und Weise, wie ihr euch präsentiert, also jetzt mit bloßen Oberkörpern oder Lederausfit oder ein bisschen militärisch, hat das auch was mit London zu tun, dass das dort dann entstanden ist oder schon vorher? Nee,
eigentlich
wirklich,
nicht.
Dass man das als Konzept also
der,
so...
Das hat sich schon parallel entwickelt,
würde ich sagen. Wirklich.
Und auch schon vorher, also gewollt, also das ging immer weiter in die Richtung, dass wir uns immer mehr auch stylten, also auch rein vom Style her, vom Image her, also wir haben auch an unserem Image gearbeitet. Und haben uns, da muss man schon sagen, haben uns eigentlich nicht an andere orientiert. Das ist auch ganz wichtig.
Zu unserer Londoner Zeit, zur Anfangszeit, haben wir im Prinzip ziemlich normale Sachen getragen. Also Fred Perry-Shirts und normale Hosen und so. Das, was als DAF-Style dann richtig bekannt geworden ist, da auf dem Cover von Gold und Liebe zum Beispiel, was im NME, das basiert eigentlich auf Inspiration. Das kam aus der Schweiz eigentlich. Das war Steffi Thalmann und auch dieser französische Designer Serge Krüger, der diese berühmte DAF-Jacke quasi designt hat. Und als wir das dann übernommen haben, das ist das, was heute als der DAF-Style gilt. Trotzdem hatten wir das vorher schon, sag ich mal, den Spirit davon, ja, hatten wir schon vorher. Ja? Also wir haben dann das Glück gehabt, eben auf solche Leute zu treffen, die uns da auch inspiriert haben. Aber den Spirit, den gab es schon vorher. Also dass wir wollten auch ein, du sagst es vorhin, Hippies. Ja, wir wollten eben keine Hippies sein. Ja? So, wir sind im Prinzip durch verschiedene Phasen gegangen. Als wir in London waren, sind wir eigentlich ziemlich Skinheads geworden. Punk, ich war ja irgendwann mal Punk. Ja, aber ich muss sagen, ich stehe einfach auf verschiedene, auf Tribes, ja, auf Stämme. Und im Prinzip kann ich keine Tribe richtig ernst nehmen, aber ich verkleide mich gerne und respektiere dann auch die Codes. Ja? Als ich Punk war, war ich wirklich Punk mit Lederjacke und Safety Pins. Nur hatte ich hinten auf der Lederjacke dann eben nicht Sex Pistols, sondern Yves Saint Laurent draufgeschrieben, um die Punks wieder rumzuschocken. Ja?
Also ich unterscheide mich aber total von denen.
Ja, genau.
Da sind wir jetzt auch unterschiedlich.
Ja,
also ich habe zum Beispiel keine Lederjacke mit Pins oder mit Nadeln.
Robert war nie ein richtiger Punk, sag ich mal, so ein Punk.
Ich habe immer mein ganz eigenes Ding gesucht. Stimmt. Also ich stand einfach nur auf dunkel. Ja. Ich wollte dunkles Zeug und ich wollte kurze Haare.
Genau.
Das war mir das Wichtigste vom Image.
Ich habe immer so Sachen imitiert.
Weil ich komme aus der Wave-Szene und um mich rum, die Wafer waren alle immer sehr gestylt und ich habe auch schwarz gemocht. Aber es gab so gewisse Sachen wie zum Beispiel Wafer gucken kein Fußball. Und ich habe damals schon gerne Fußball geguckt. Aber das war. Also es gab so ein paar Codes, wo ich auch gesagt habe, das ist mir egal.
Aber eben, so Robert und ich sind völlig unterschiedliche Menschen. Das stimmt, was Robert sagt. Aber deswegen konnten wir uns auch einigen. Ja? Aber ich habe immer gerne Tribes imitiert. Dann wollte ich Skinhead.
Ich habe mehr so rumgespielt und ich war mehr so, vielleicht auch ein bisschen ernster.
Star Press und Doc Martens, also richtig so alles ganz original. Also die Codes immer assimiliert und genau respektiert. Und dann später hatte ich dann viele Kontakte eben zur Modeszene und dann kam halt diese berühmten Serge Krüger Jacke, die eigentlich schon in der Pariser Punk-Szene schon populär war, bevor wir die dann auf den Cover hatten. Also wir waren dann nicht die Ersten mit diesem Style, aber wir waren die, das popularisiert haben, möchte ich sagen. Ja, man muss ja auch immer dem Respekt zollen, der das erfunden hat. Ja.
Und wie empfindet ihr das heute? Weil, also ich meine, früher war das ja oft so tatsächlich, man hat der Gruppe angehört oder der Gruppe und da gab es schon sehr unterschiedliche Styles. Ist ja, das heute noch so mit dieser Identifikation der Jugend und der Musik?
Selbstverständlich, klar.
So extrem wie damals?
Ja klar, selbstverständlich, klar. Ja klar, vielleicht noch mehr, weil die Codes noch spezifischer sind.
Also wie gesagt, ich habe mich nie an Codes gehalten. Ich bin ein ganz anderer Typ. Ja, ja, also meine Hälfte von da war immer so ganz anders. Ja. Ich habe mich nur für eigene Sachen interessiert. Genau. Codes habe ich verachtet.
Und ich jeden Code habe ich verachtet. Ja, ich habe aber immer damit gespielt. Mir gefällt das halt, das Verkleiden. Mal so sein, mal so sein. Aber was du sagtest, die heutige Jugend, natürlich, das ist vielleicht noch kodierter, weil früher war das leichter. Früher hat sich Jugendkultur überwiegend durch Musik und Klamotten definiert. Heute kommen ja noch die Videogames dazu, die Apps fürs Telefon, also die Tools, das Monopol, Jugendkultur zu definieren, hat Musik verloren, schon lange. Also heute ein Jugendlicher von heute, der definiert sich viel eher über seine Anwendung, die er auf seinen Rechner hat, als über die Musik, die er hört. Ja? Für viele ist Musik sowieso nur eine Nummer in einer Playliste von DJ X.
Vor kurzem habe ich schon gesprochen. Ja, deshalb meine ich ja, dass Musik auch irgendwo austauschbar geworden ist, ja, dass klar, da andere
jetzt
Sachen...
Mittlerweile ja, mittlerweile Fälle. Also
klar, selbstverständlich. Heute kaufst du eine Carhartt-Hose und kriegst die Hausplatte dazu.
So, ja, so,
Geschenk. Ja, so ist das. Und für viele Kids... Die haben einfach so eine Playlist auf ihrem Handy, das ist dann von Spotify, die Nummer, die wissen auch nicht, wie das heißt, die wissen nicht, wer das ist, das ist die Nummer 833.
Geil,
und wenn das dann durch ist, ist geil und super und so, dann hält das einen Monat und dann kommt das nächste. Und deswegen hat die Musik ja wirklich nicht mehr die Bedeutung als Identitätsschifter für Jugendkultur, den es mal hatte, was aber auch völlig okay ist. Ja, ist ja auch. Oh, es gibt ja andere Sachen.
Heute gibt es das
Videogames. Videogames sind viel
Smartphone
besser als Musik.
Das ist das Wichtigste heutzutage.
Das ist richtig. Ich stehe auch mehr auf Videogames als auf Musik heutzutage. So.
Ja, ohne Musik habe ich immer das Gefühl, könnte ich nicht leben. Aber ich gehöre ja auch der alten Generation.
Ohne Musik kann ja keiner leben. Alle benutzen Musik.
Auch wird jetzt anders benutzt.
Alle benutzen Musik. Keiner kann ohne Musik leben. Oder ganz, ganz wenige nur. Alle benutzen Musik. Nur ist das nicht mehr so monopolistisch identitätsstiftend. Und das ist vielleicht ja sogar gut.
Das ist okay. Aber ich meine zum Beispiel, wenn du weißt, ich bin in der Stimmung, dann höre ich jetzt am besten die Platte, die holt mich wieder raus. Oder ich bin jetzt total traurig, dann werde ich das hören. Und da habe ich das Gefühl, das hat sich total geändert. Ja, das hat einfach...
Man kann ja andere Sachen, man muss ja nicht Musik benutzen, um sich in bestimmte Stimmungen zu versetzen. Ja. Kann genauso gut Videogames, Fernsehserien, Apps,
experimentieren.
Es gibt tausend Möglichkeiten, andere Stimmungen heraufzubeschwören. Musik ist eine davon, natürlich. Aber Musik hat ja, das ist ja nicht so, dass die Leute jetzt weniger Musik hören, es wird sogar mehr Musik gehört. Nur hat eine andere Bedeutung. Das, ja. Wie ich sage, Musik hat das Monopol als identifikationsstiftende Medium für Jugendkultur verloren. Und das ist halt so. Das ist gut oder schlecht oder wie auch immer, ist auch völlig egal, dass das so ist.
Das wird die Musikindustrie uns dann sagen, wie sie damit umgeht. Ich würde gerne noch auf so das typische Producing von so einem DAF-Song kommen. Es ist ja klar, wie die Parts getrennt sind, aber wie entsteht denn dann eigentlich so ein Song? Fängst du an mit der Musik oder hast du irgendeine Textzeile, wo du...
Von meistens, Robert macht eine Sequence.
Genau, mit der Sequence geht es meistens los. Okay. Die spiele ich dann Gabi vor und der Gabi zeigt mir dann ein paar Textlines
ob die dazu gut passen oder
genau,
wo er
ja
sich gerade inspiriert fühlt.
Ja. Er hat immer mehr Sexlines, aber er kann sich das ja dann auch auswählen. Ja,
weil Robert sagt mir auch meistens mehrere Sequenzen. Auch
genau, mehrere
Genauso Sequenzen. Genauso wie ich mehrere Textideen, meistens nur Worte halt so.
Genau, da habe ich nochmal oft sogar nur zwei Wörter und so. Worte, ich sage, ah, okay, also, cool.
Dann sagen wir, diese Sequenz ist gut. Und dann wird diese Sequenz aufgenommen, danach spielt Robert Schlagzeug. Ja. Okay. Und dann singe ich. Und entweder benutze ich dann diese Worte, die ich schon vorgeschlagen habe, oder andere. Also das kommt dann so.
Selbst dann wechselt, glaube ich, sogar oft noch. Ja. Dann am Schluss, wenn er sich dann auf die Musik draufsetzt.
Also textlich ist für mich, also um jetzt von den Texten zu sprechen, Robert kann ja zur Musik dann sagen, für die Texte für mich ist das wichtig, das ist das erste Hören eigentlich. Am liebsten würde ich ja gar nicht vorher wissen. Du weißt ja, wenn du mir die Sequences schickst oder so, dann höre ich da ganz kurz rein und sage, oh, das finde ich ganz cool. Da befasse ich mich nicht mit, weil das Allerliebste für mich, um einen Text zu machen, ist dieses ganz erste Erlebnis. Du gehst in die Gesangskabine, kriegst das richtig laut auf die Ohren und natürlich hast du im Kopf hast du so eine Art Wortkatalog, Worte, die du irgendwie gut findest. Und dann das, was die Musik dann mit dir macht, also Stand-up-Poetry könnte man sagen, das, was die Musik dann macht, die Atmosphäre, die die Musik macht, dass die Worte dann irgendwie dazu passen, entstehen meistens sehr spontane Texte. Wie beim Mussolini, da als Beispiel, da gab es nur das Wort Mussolini, ohne irgendetwas sonst. Aber als ich dann in dieser Kabine stand und die Musik dann kam, sage ich, was mache ich jetzt mit dem Mussolini? Mir gefiel das einfach vom Wortlaut her, lautmalerisch, Dada-mäßig. Ja, Mussolini, tolles Wort. Völlig Sinn, ohne einen Sinn darin zu sehen, nur die Klänge, Mussolini. Mussolini, was, das hatte ich, tanze Mussolini. Das hatte ich, tanze Mussolini, das ist toll. Dann ist ja alles klar. Tanze in Hitler, tanze in Jesus, tanze in Kommunismus, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Da war der Text schon fertig. Das ist mir das Liebste, wenn das ist so, wie wenn das Kind zum ersten Mal auf ein Klavier haut.
Ja, dieses das ganz wie, erste. Wie er spielt mit Worten und spielt sich so ein. So mache ich es im Grunde genommen mit der Musik auch.
Genau, machst du
ja
auch so.
Ich schraube an Sequenzen rum, also ganz am Anfang schraube ich rum und schraube im Grunde genommen so lange rum, bis ich befriedigt bin. Okay. Also bis ich weiß, jetzt ist diese Sequenz rund, jetzt ist sie hart, jetzt hat sie einen wahnsinnigen Drive, jetzt ist es ein Brett. Also bis ich das alles dann spüre. Wie gesagt, das ist so, da spiele ich auch rum. Ich spiele. Gehe sogar wieder zurück kurz. Nee, vorhin war schon mal besser und so. Bis sie genau auf dem heißen Punkt ist. Ja. Und dann sage ich, dann sind wir soweit.
Kurt Schwitters hat ja gesagt, wir spielen, bis der Tod uns abholt. Und das ist das DAF-Konzept.
Einfach spielen.
Ja. Oder spielen mit der Musik.
Wir spielen mit den Worten. Und dann bringen wir es zusammen.
Und das ist aber die DAF-Spezialität. Das muss man nämlich wirklich sagen. Weil wie kaum ein anderes Medium ist ja Musik in der Lage, Gefühle heraufzubeschwören. Längst vergessene, sogar Gerüche, ja? Längst vergessene Situationen durch die Musik. Ja? Und wiederum, wie kaum ein anderes Medium sind Worte in der Lage, Ideen zu propagieren. Die Bibel, das Kapital, die Bildzeitung. Und wenn man diese beiden Tools hat, auf der einen Seite etwas, was wie kaum ein anderes Medium Emotionen weckt, auf der anderen Seite etwas, was wie kaum ein anderes Medium Ideen propagiert. Und die richtigen Ideen zu den richtigen Emotionen, wenn man das irgendwie verbinden kann, das ist die DAF-Spezialität, gewisse Gefühle mit bestimmten Parolen so gut zusammenzubringen, dass es eine Einheit wird. Und dann passiert etwas, was sehr speziell ist, nämlich dass sowohl deine Gefühle wie dein Kopf angesprochen wird. Also du tanzt und du denkst zu gleicher Zeit. Und das leisten die wenigen Gruppen, weil entweder tanzt oder denkt man.
Also ich muss jetzt sagen, wenn ich früher oder immer noch Musik höre, dann ist es meistens die Musik, die mich anspricht. Außer natürlich, sie ist auf Deutsch oder Französisch, weil sind meine Muttersprachen. Und da ist es einfach der Text sofort drin. Aber wenn das auf Englisch oder irgendeine Sprache ist, die ich sowieso nicht verstehe, dann ist es ja nur die Musik, die mich anspricht. Und dann auf Englisch oder wenn es eine Übersetzung gibt und das Lied gefällt mir gut, dann versuche ich noch. Also mich hat das jetzt das ausgelöst oder das Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, der singt über das und das. Und dann gucke ich, ist das tatsächlich auch so. Und auf Deutsch gab es natürlich auch Lieder oder Stücke, wo ich enttäuscht wurde, wo ich dann gesagt habe, so ein bescheuerter Text, dann hat es mir das Stück verleidet sozusagen. aber...
Klar, es ist gut, wenn man die Texte versteht. Deswegen haben wir auch auf Deutsch gesungen.
Und wie ist das jetzt, wenn jetzt sowas entsteht? Ich meine, du wohnst ja jetzt wieder in Spanien, bist, also wohl dein Deutsch ist perfekt, aber Muttersprachler ja bestimmt Spanisch. Ja, 100% ist das so, dass...
100% das Andalusia, muss ich Andalusia betonen.
Um vorhin zurückzukommen. Aber ist es dann nicht so, dass manchmal irgendwie eine spanische Textzeile jetzt einfach treffender wäre oder zuerst kommt? Musst du dich da irgendwie umstellen? Jetzt?
Manchmal haben wir auch ein spanisches Lied.
Ja, haben wir meistens auch ein spanisches Lied. Es gibt schon Stücke, wo... Nee, aber eigentlich nicht. Also ich mag Deutsch wirklich gerne, muss ich sagen. Als Sprache, ich finde, dass es sehr gut passt. Also
es passt sehr gut zum Dachstyle. Das ist
Deutsch hat ja so viele Silben, ja, und so viele Konsonanten. Das ist wirklich schrecklich, auch schwierig teilweise, mit diesen ganzen Silben umzugehen in einem Text. Aber ich stehe auf sperrige Wörter, wenn man singt. Ich mag die Nebelmaschine, das finde ich schon gut. Weil es hat einfach im Prinzip... Englisch oder Spanisch, aber Spanisch vor allem hat das lauter Vokale, da kannst du A, U, I, O, U, das ist ganz, ganz toll zu singen.
Aber das wäre für den Duff-Style doch bestimmt auch weniger treffen. Also
ja, nee, es passt wirklich sehr, 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 sehr gut. Und außerdem ist das ja auch eine der Stärken von Duff-Style. Ich meine, es gibt aber dieses Deutsch, was es ja eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Das ist ja dieses Deutsch, was man in amerikanischen Kriegsfilmen sieht. Wenn die gegen die Nazis kämpfen und dann kommt da, hallo Scholz, da war's, Donnerwetter, Donner und Blitzen, Achtung. Und genau dieses Deutsch, was die ganze Welt kennt, die ganze Welt, die Japaner, die Spanier, die Amerikaner, die Engländer, alle kennen dieses Deutsch, was es eigentlich so gar nicht gibt, dieses Comic-Deutsch nenne ich das mal. Das benutzen wir ja irgendwie. Deswegen können ja auch Japaner oder Engländer unsere Musik hören und ohne... dass die den genauen Wortlaut verstehen, sehen die trotzdem ein Faszinosum drin, weil eben dieser Nazi-Comic da drin ist. Ja? Das ist Deutsch, was es nicht gibt. Und meine Verwandten sagen dann, ja, Gabi, sag doch mal was auf Spanisch, auf Deutsch. Da sage ich, ja, hallo, wie geht's euch denn? Da sagen die, ja, das klingt doch gar nicht deutsch. Und da sage ich, Kraftfahrzeug. Und da sagen die, ja, das klingt deutsch. Ja? Und so ist das. Das ist Klischee.
Es ist Klischee, aber ich meine, ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, wenn ich, in einer französischen Schule dann, wenn ich irgendwie über ein rationales Problem nachgedacht habe, habe ich auf Deutsch gedacht. Ja. Auch geträumt, wenn irgendwie. Und wenn es aber um das hübsche Mädchen in der ersten Reihe ging, habe ich auf Französisch geträumt und gedacht.
Ja, so sehr getrennt.
Einfach, weil die Sprache irgendwie viel poetischer ist, mehr Gefühle ausdrückt und Deutsch ist dieses klare, harte, strikte.
Ja, weil Deutsch ist schon eine sehr präzise Sprache. Sehr präzise. Mit den Spanischen verglichen. Also es gibt Sachen, die könnte man in Spanien nicht sagen, weil die zu präzise wären die fast schon beleidigend. So, ja. Der Spanier hat viel mehr Möglichkeiten, um das Ding herumzulavieren und so. Das stimmt schon. Ich träume auf beides und auch gleichberechtigt, auch ineinander übergehend. Und Englisch träume ich auch noch manchmal. Also das... Weil daran sieht man, ob man eine Sprache beherrscht, ob man darin träumt. Ja?
Genau, oder man anfängt, Wortspiele zu machen.
Ja, oder Wortspiele. Ja, das gefällt mir ja am Deutschen. Das gefällt mir ja, und weil ich ja beide Sprachen zur Verfügung habe, auch parallel, ist das ja auch so toll zu sehen, wie unterschiedlich, weil im Endeffekt ist Sprache ja auch immer, um das mal so zu sagen, neurolinguistisches Programming. Eine Sprache programmiert auch das Wesen eines Menschen. Ja? So, wenn man, hier gibt es ja das Wort, sich Sorgen machen, das heißt in Spanischen preocuparse. Wenn man das wörtlich übersetzt, vorbeschäftigen. Mhm. Wenn man sagt, mach dir keine Sorgen, sagt, beschäftige dich nicht vor. Und das sieht man schon den Unterschied auch in der Mentalität. Ja? Mhm. Ganz abgesehen von Sprichwörtern und was es da alles gibt, wo man das wirklich genau sieht, wie das Pfennig nicht wert ist, das Taler das nicht wert. Ja, in Spanien sagen wir, wenn du dich bückst nach einer kleinen Münze, da wirst du nie zu Geld kommen. So. Also wenn der Pfennig hinfährt, bloß nicht bücken, sonst wirst du nie Geld verdienen. Ja? Das sind so die Mentalitätsunterschiede. Und das ist aber, Deutsch ist schon eine sehr, sehr lustige Sprache, finde ich. Ja, ich finde Deutsch auch wirklich sehr, sehr, sehr lustig. aber durch die verschiedenen Sprachen kann man so ganz andere Konnotationen heraus.
Ja, ich glaube, dann kann man auch eher, wenn man einen Schritt zurücktritt, drüber lachen, als wenn man jetzt in Deutschland lebt, ja, und vielleicht den Witz so gar nicht sieht.
Blick für mich, Deutsch im Endeffekt ja doch eine Fremdsprache, dann ist das, hat man schon einen anderen Blick da drauf. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch, doch auch sehr inspiriert von, auf deiner Seite von Dada, ja, also wirklich, Coach Witters, das ist wirklich ganz, aber auch vom Expressionismus, also dass man wirklich da einfach durch den Austausch bestimmter kleiner, dass man sagt, der Junge spielt am See, ja, oder dass man sagt, der Junge spielt mit dem See, dann ist schon ein anderes Ding da drin, ja, und das ist ja mehr, das wäre ja mehr in der Gottfried Benn-expressionistischen Tradition. So irgendwo zwischen Dada-Expressionismus und Nazi-Comic, da sehe ich meine Texte.
Was ich gerne noch wissen möchte, ist, gab ja öfters auch mal Trennung, dann wieder, wird es nochmal ein neues Duff-Album geben?
Ja, denkt wahrscheinlich, ja? Doch. Jetzt haben wir ja zwei neue Tracks gemacht, ja.
In der Box.
In der Box, ja. Zwei neue Tracks. Und das war auch ein bisschen so, sage ich mal, ging auch darum, um zu gucken,
hat
ob wir...
den Hunger geweckt?
So ein Test auch.
Nee, andersrum, so ein Test. Wir dachten, wollten nur gucken, ob das jetzt gehen würde, ein neues Album. Und anhand dieser beiden neuen Stücke haben wir gemerkt, im Prinzip geht das. Allerdings in einem anderen Kontext, was Producer und so betrifft, anderes Studio, andere. Aber wir können ganz gut, wir könnten ein Album machen, wenn wir die richtigen Rahmen...
Ja, ist die Lust da, das ist ja auch irgendwie...
Ja, die Lust, ja klar, ja. Ich meine, ich mache dauernd Musik. Also Musik kann man immer machen.
Das kostet nicht viel, klar, die Lust.
Ja. Dass man noch das Spaß hat.
Ja. Klar, es hat auch richtig Spaß gemacht, dass wir uns dann getroffen haben.
Ja, klar.
Da waren wir ein paar Tage zusammen.
Ja, klar.
Und wir haben gedacht, da könnte auch ein Album gehen.
Ja.
Wieder.
Ja, doch.
Und das so war vielleicht nächstes Jahr irgendwann. Also, ja. Dass wir es irgendwann produzieren nächstes Jahr.
Wir haben keinen, weißt du, wir haben keinen Druck, dass wir das Gute bei uns haben können.
Also kein Plattenlabel, was Druck
kein,
macht.
Genau, kein Plattenlabel, was Druck macht. Keiner, der sagt, wir haben ja unser Zeug, wir haben DAF ja schon abgeliefert eigentlich. Und wenn wir noch was machen, ein neues Album oder so, ist, weil wir Lust darauf haben.
Genau, und wir suchen dann einfach eine gute Situation, um es auch zu machen. Das ist zum Beispiel jetzt für mich persönlich eigentlich schon eine Voraussetzung, dass die Situation gut ist, weil, wie der Gabi gerade sagt, dass wir... Abgeliefert haben wir schon alles Mögliche. Genau. Also da gibt es keinen Druck, dass wir irgendwie noch Druck hätten, wir müssen irgendwas Bestimmtes abliefern. Das gibt es ja gar nicht mehr. Also es geht eigentlich mehr jetzt um Lust und um gute Situationen.
Genau.
Also dass wir uns, dass wir auch richtig wollen und dass das zusammenpasst und so.
Ja, ich finde das schön. Ich meine, es gibt ja auch ein Revival von gewissen Musikstyles. Das hat jetzt aber damit nichts zu tun, sondern einfach...
Revivals sind blöd. Finde ich.
Ja, nein, aber Revival ist vielleicht auch das falsche Wort. Also ich habe das Gefühl, dass einige Leute entdeckt haben, dass die 80er echt tolle Musik rausgebracht haben und es neue Bands gibt, die das aufgreifen und dann schon wieder weiterentwickeln.
Klar. Aber die 80s hatten auch, muss man auch mal sagen, die 80er waren auch ganz schlimm. Wenn man dieses Schulterpolster denkt an die Neon-Dreiecke. Also da gibt es auch viel...
New Romantic Look,
oder? Ja, nee, auch New Wave Look. Nicht umsonst sagen die Engländer, the ugly ages. Das hässliche Zeitalter, das sind nämlich die 80s. Aber wie gesagt, also ich bin ja wirklich kein Nostalgiker.
Ja, da ich mich nie so diesem Look unterdrückt gefühlt habe, also könnte ich jetzt nicht sagen, wann waren die Schlaghosen, wann waren die Streifenhosen, wann
ich meine auch
Niederfrisur.
Ich meine auch Musik. In den 80s wurde sehr viel ausprobiert. Das ist wahr. Aber heutzutage wird auch viel ausprobiert. Ja? Kriegen vielleicht weniger mit, weil die Musik eben nicht mehr so im Blickpunkt der Jugendkultur steht.
Aber ich habe auch das Gefühl, weil wenn ich heute das Radio anmache, ist die Musik absolut austauschbar. Also man hört halt gerade auf den öffentlichen, rechtlichen Radios, hört man halt überall die gleiche Musik. Da sind halt irgendwie, das Lied hat eine Rotation von so und so oft am Tag, das so und so und so. Und es bleiben eigentlich wenig Sendungen, wo halt auch wirklich die gute Musik, die es immer noch gibt, aber die einfach als nicht radiotauglich oder was auch immer empfunden wird.
Aber
und
das
kaum
auch schon immer gegeben.
Aber das war auch aber schon
so
immer
so. Extrem habe ich das nie empfunden.
In den 80s auch. Da hat's auch. Da waren wir zum Beispiel, in den 80s waren wir eine Band, die eigentlich nicht radiotauglich war.
Kaum im Radio gespielt wurde.
Also ja, auch wenn wir später sehr
die
bekannt
NDW
wurden.
Oder die frühe NDW, ja genau. So. Also da gibt es ja Bands, die kennt heute keiner. Die haben gute Musik gemacht.
Und also nur als die Plattenfirmen dann... die NDW als richtiges Goldesel
gedacht. Das haben dann alles die Radiostationen
gespielt. Und dann das in die Radiokörbchen gelegt haben und auch die konservativsten Verlage, dann Spider Murphy Gang und was die da alles untergebracht haben. Und dazu ist eine lustige Spaßschlagermusik, die konnte man auch im Radio spielen. Das öffentlich-rechtliche Radio war schon immer sehr, sehr sperrig. Ja? Okay. Schon immer sehr, sehr sperrig.
Und ja, heutzutage, auch damals schon.
Ja. Und da muss ich sagen, heute ist die Situation viel, 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 viel besser. Weil du kannst auf Mixcloud gehen, du kannst auf Soundcloud gehen, du kannst im Internet dir tausende progressive, tolle Radiosender anhören, die wirklich neues Zeug spielen. Und das gab es früher zum Beispiel überhaupt nicht. Wer hört denn heute überhaupt noch Radio? Wenn das nicht aus dem Internet kommt, du vielleicht, aber eigentlich müsstest du auf
Mixcloud.
Aber du musst auf Mixcloud gehen.
Nimm und noch ab und zu Mixkassetten.
Nee, aber geh auf Mixcloud und hör Gabi Delgado Radio zum Beispiel. Okay. Da läuft zum Beispiel modernes neues Zeug, was man im Öffentlichen nicht hört. Und wer sich heute SWR oder WDR3 anhört, ist selber schuld. Wo es tausende interessante Sender gibt.
Das ist richtig. Also das Internetradio, das ist ja da, wo, also wenn man mal weiß, wo es einen interessanten Radiosender gibt, dann hat man heutzutage die Möglichkeit, selbst wenn man nicht da wohnt, den zu hören. Das ist auf jeden Fall. Ich habe das nur nicht so extrem empfunden, dass das in den
80ern geht auf Mixcloud und hört Gabi Delgado Live Radio.
Ich danke und freue mich aufs Konzert.
Prima, danke dir.